In puncto Lichtempfindlichkeit bleibt uns da tatsächlich als einziges Packmittel die Tube übrig. Denn selbst diese Drehdosierkruken, wo wir von unseren vollautomatischen Rührsystemen kennen, werden da der Anforderung von unter 1% Lichtdurchlässigkeit leider nicht gerecht. Das muss leider immer in eine Tube gefüllt werden.
Heute ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei Das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Unsere Website haben wir direkt unter dem Podcast verlinkt. Heute tauscht sich meine Kollegin und Redakteurin Stefanie Fasnacht mit Rezepturprofi Sarah Siegler aus dem PTA-Beirat von Das PTA-Magazin über Tretinoin aus. Der quietschgelbe Wirkstoff wird in dermalen Rezepturen unter anderem gegen Akne eingesetzt. Da Tretinoin zu den CMR-Stoffen gehört, also kanzerogen, mutagen und reproduktionstoxisch wirkt, muss bei der Verarbeitung unbedingt auf Arbeitsschutz geachtet werden. Auch galenisch ist Tretinoin nicht ohne. Warum? Das erfahren Sie in unserer aktuellen Folge. Also gleich mal reinhören und weiterempfehlen. Ach so, liken nicht vergessen.
Hi Sarah, grüß Gott und hallo nach Biesingen zu einer neuen Runde unseres kleinen Rezeptur-Podcasts. Ich freue mich, dass du heute wieder Zeit hast für mich.
Hallo, liebe Steffi, grüß dich. Vielen Dank erstmal für deine Einladung und ich freue mich natürlich sehr, heute wieder teilnehmen zu dürfen und bin ganz gespannt, für Fragen du mich heute löchern möchtest.
Ja, heute möchte ich dich löchern zu Tretinoin. Deshalb wird's heute vielleicht auch ein bisschen gefährlich bei uns, gefährlicher als sonst. Der Wirkstoff, der wird dermal unter anderem gegen Akne eingesetzt und ganz wichtig, er erfordert besondere Schutzmaßnahmen bei der Verarbeitung. Erzähl doch mal, warum und welche Schutzmaßnahmen nötig sind.
Ich persönlich finde ja, dass dieser Gefahrstoff schon mit seiner gelben Farbe ein bisschen gruselig und von sich aus gefährlich aussieht, sodass man da einfach schon so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung ist, wenn man da das Döschen aufdreht. Der Stoff gehört zu den CMR-Stoffen, ist also kanzerogen, mutagen und reproduktionstoxisch, weshalb schwangere Frauen gar nicht damit arbeiten sollten und auch möglichst Frauen im gebärfähigen Alter nicht. Wenn man da die Möglichkeit hat, es personell umzusetzen, macht es da wirklich Sinn, dass man eine Kollegin oder einen Kollegen bittet, der jetzt nicht in dieser Situation ist, dass dann derjenige die Rezeptur einfach anfertigt. Für die Arbeit mit dem Stoff gilt es natürlich, den richtigen Arbeitsschutz zu wählen, um einfach da sicherzugehen, dass man trotz alledem nicht unnötig mit dem Stoff in Berührung kommt. Da halte ich mich in der Apotheke an diese Backleitlinie. Sprich, ich ziehe mir Handschuhe an, ich ziehe mir eine FFP2-Maske auf und habe natürlich auch die richtige Maske in der richtigen Größe. Schau auch, dass die wirklich dicht sitzt, denn wenn da an der Seite noch irgendwas rein kann, bringt mir die ganze schöne Maske nichts und trage natürlich auch entsprechend einen Kittel.
Du hast gerade die Backleitlinie angesprochen, also die Leitlinien der Bundesapothekerkammer. Und damit meinst du wahrscheinlich die Empfehlungen der BAK zu Arbeitsschutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen und das begleitende Farbkonzept. Vielleicht kannst du da noch kurz was zu sagen.
Ganz genau, wir haben da bei uns in der Apotheke die Umsetzung getroffen, dass wir unsere Gefahrstoffbehältnisse mit diesem Farbkonzept ausgestattet haben, was einfach in der Arbeit das Aussuchen des richtigen Arbeitsschutzes erleichtert. Man nimmt einfach die Dose aus dem Regal und weiß schon, was jetzt als Arbeitsschutzmaßnahmen zu tragen ist. Und bei Tretinoin ist einfach ein roter Punkt drauf, was so bedeutet, man muss grundsätzlich alle höchstmöglichen Arbeitsschutzprodukte anlegen.
Also es gibt Rot, Gelb und welche Farbe noch? Ich weiß es gerade. Okay, und anhand dieser Punkte kann ich dann gleich mir ableiten, was ich jetzt machen muss und was nicht.
Genau, wenn man sich unsicher ist, natürlich einfach immer alles anziehen. Damit macht man nichts falsch.
Das stimmt.
Aber grundsätzlich macht es schon Sinn, wenn man sich so einfach da entlang hangeln kann und dann weiß, was Sache ist.
Ja, und das erleichtert ja auch die Arbeit. Also ist ja zeitsparend.
Und auch ein Kostenfaktor, wenn man natürlich ein entsprechendes Arbeitsschutzmittel nicht benötigt, dann spart man natürlich da dann auch Kosten.
Das stimmt. So, der Arbeitsschutz ist die eine Sache bei der Verarbeitung oder im Umgang mit Tretinoin. Aus galenischer Sicht gibt es auch einiges zu berücksichtigen. Der Wirkstoff, der ist stark oxidations- und lichtempfindlich. Hast du Tipps für die Verarbeitung und für die Verpackung?
In puncto Lichtempfindlichkeit bleibt uns da tatsächlich als einziges Packmittel die Tube übrig. Denn selbst diese Drehdosierkruken, wo wir von unseren vollautomatischen Rührsystemen kennen, werden da der Anforderung von unter 1% Lichtdurchlässigkeit leider nicht gerecht. Das muss leider immer in eine Tube gefüllt werden. Bezüglich der Oxidationsempfindlichkeit kann man immer im Rahmen der Plausibilitätsprüfung drüber nachdenken, ob man vielleicht ein Antioxidant zusetzt. Da kann man eben zum Beispiel an Butylhydroxytoluol denken, was zur Stabilität förderlich sein kann. Man kann natürlich auch die Haltbarkeit etwas heruntersetzen. Und wenn man sehr zügig arbeitet, dann hat man einfach auch weniger Exposition mit dem Luftsauerstoff und hat da dann weniger Oxidation. Grundsätzlich kann man natürlich auch mit einem Rezepturkonzentrat arbeiten. Das gibt's ja auf flüssiger Basis mit Ethanol. Und dann eben auch dieses haltfeste in Lipofehlerform, was auch im NRF beschrieben ist.
Und das hat auch schon ein Antioxidant mit drin, wenn ich es richtig weiß, oder?
Bei dem auf Ethanolbasis ist genau eben dieses Butylhydroxytoluol noch mit enthalten. Das verwenden wir bei uns im Labor ganz gern, wenn wir eben dieses Gel, was in unserem Artikel auch angesprochen wird, herstellen, weil wir da einfach auch von der Arbeitsschutzseite her nochmal ein bisschen safer sind. Wichtig wäre da trotz alledem auch noch, das habe ich vorher auch vergessen, dass man auf jeden Fall auch sich eine Schutzbrille aufzieht, weil ins Auge sollte natürlich dieser Gefahrstoff auch nicht kommen, weil es da auf die Schleimhaut reizend wirken kann.
Ein anderer Knackpunkt ist, dass Tretinoin in halbfesten Zubereitungen suspendiert vorliegt, also zum größten Teil ungelöst. Was muss ich dabei beachten, um wirklich ein qualitativ hochwertiges Rezepturarzneimittel herzustellen?
Damit wir eine schöne Teilchenverteilung in einer bestimmten Teilchengröße haben und dadurch eben auch eine gute Wirksamkeit, ist es am besten, wenn wir mit mikronisierten Wirkstoffen arbeiten. Wir hatten jetzt allerdings in letzter Zeit öfters die Problematik, dass bei keiner Firma dieser Wirkstoff in dieser mikronisierten Form lieferbar war. Dann muss man wiederum auf diesen pulverförmigen, sprich kristallinen Wirkstoff zurückgreifen, was dann ein bisschen blöd ist, weil ich dann einfach mit dem Freiwalzenstuhl arbeiten muss. Das macht mir einfach sehr viel Arbeit und auf der anderen Seite sollte ich auch mindestens 10% Zuschlag herstellen, damit ich nachher wirklich auch die Abgabemenge, die der Kunde sich wünscht, dann wirklich in meine Tube abzufüllen bekomme.
Da möchte ich nochmal nachhaken, kristalliner Wirkstoff. Also wir hatten ja vorher gesagt, aus Arbeitsschutzmaßnahmen vorsichtig sein im Umgang mit Tretinoin. Das heißt, ich sollte ihn also auch nicht irgendwie verreiben, sondern die Teilchenzerkleinerung wirklich mit dem Dreiwalzenstuhl alleine machen, oder?
Nach Möglichkeit mit Cremegrundlage oder mit einem geeigneten Anreibemittel kann man schon ein bisschen anreiben. Nur jetzt wirklich das Pulver selber zu mikronisieren, also selber fein zu verreiben, das würde ich aus Arbeitsschutzgründen nicht empfehlen. Da haben wir wirklich, wenn wir dann die Creme herstellen und dann nachher durch den Drei-Walzen-Schul geben, einfach zum einen das schönere Ergebnis. Da kann man dann wirklich sicher sein, dass keine zu großen Teilchen mehr drin sind. Und auf der anderen Seite habe ich einfach da den besseren Arbeitsschutz, sodass ich mir selber einfach mich selber keiner Gefahr aussetze, die nicht sein muss.
Ja, das hatten wir ja vorher, sehr wichtig. So, jetzt habe ich hier meine Zubereitung hergestellt, gebe die an die Kundschaft ab. Was ist es denn da aus deiner Sicht wichtig? Was sollte man dem Kunden bei tretinoinhaltigen Produkten immer mit auf den Weg geben?
Da geht es tatsächlich einmal um so ein bisschen die Waage zu halten. Also auf der einen Seite dem Kunden keine Angst zu machen vor dem Wirkstoff, weil er es ja einsetzen soll für eine Erkrankung und es dann auch sicher wichtig ist, dass er die Creme wirklich verwendet. Aber auf der anderen Seite gilt es natürlich da auch Schutzmaßnahmen zu erklären. Man sollte sich die Hände immer gut waschen nach der Anwendung, sodass wir nichts auf Schleimhäute oder vor allen Dingen eben in die Augen bekommen. Da ist es nämlich so, dass es wirklich stark reizend wirken kann. Dann sollte die Rezeptur im Kühlschrank gelagert werden. In Schwangerschaft oder Stillzeit sollte auf gar keinen Fall ein Produkt mit diesem Wirkstoff angewandt werden. Gilt auch da, uns in der Beratung schon immer noch mal ein bisschen einzuschalten und da noch mal nachzufragen, ob eine Schwangerschaft vorliegt oder vielleicht auch eine Schwangerschaft in Planung ist. Ich glaube, wir kriegen das schon so bei unserer Stammkundschaft eher vielleicht auch mal mit, wie jetzt der Arzt persönlich. Da schadet es nicht, wenn man einfach mal nachfragt. Und sonst sollte natürlich über eine sichere Verhütung beraten werden. Wenn da nicht mit dem Arzt schon drüber gesprochen wurde, kann man da dann auch nochmal zu einem Arztbesuch verweisen, dass dann eben zum Beispiel die Pille mitverordnet wird.
Ja, wobei, wie gesagt, das auch Arztsache ist, ne? Aber doppelt nachgefragt hält besser.
Genau, also ich finde, ansprechen macht hier auf jeden Fall Sinn, weil vielleicht manchmal das doch auch dem Arzt mal rausgehen kann, aber auf jeden Fall, dass es auch das Bewusstsein für den Kunden schafft, dass es eben so wichtig ist.
So, hast du vielleicht auch noch ein paar Tipps zur begleitenden Hautpflege bei einer Aknetherapie? Das ist ja sowieso nicht so ganz einfach, die Haut bei Akne richtig zu pflegen, und dann begleitend zur Therapie ist es für die Kundschaft oft noch schwieriger.
Ja, manche glauben auch sogar, sie haben jetzt vom Arzt dieses Produkt aufgeschrieben bekommen, dann reicht es, dann machen sie nur das. Das Thema ist einfach, dass unter dieser Tretinoin-Therapie es schon zu stärkeren Schuppungen, Rötungen kommen kann, auch zu so einem Brennen und dann eben zu einer starken Trockenheit, wo einfach die Hautbarriere geschädigt wird. Damit jetzt der Kunde nicht einfach sagt, boah, das ist so schlimm, ich kann es einfach gar nicht aushalten und bricht dann vielleicht die Therapie sogar ab, macht schon Sinn, dass wir einfach Therapie begleiten, noch eine Hautpflege empfehlen. Da gibt's extra Feuchtigkeitscremen, die zur therapiebegleitenden Pflege eingesetzt werden können und einfach die Hautbarriere wieder stärken. Zusätzlich kann man natürlich auch noch einen Sonnenschutz empfehlen, weil ich finde, gerade da, wenn man jetzt wirklich ein stark fettiges Produkt aufträgt, neigt ja wirklich die Haut auch immer wieder zu Pickelchen. Und man weiß einfach auch, dass die Haut gegenüber der Sonne deutlich empfindlicher ist unter der Therapie, sodass das da immer Sinn macht. Wenn jetzt ein Kunde nicht gleich was kaufen möchte, macht da auch mal so ein Pröbchen Sinn mitzugeben, dass er das einfach mal testet, wie schön sich vielleicht auch so eine Sonnencreme auf Gelbasis im Gesicht eigentlich anfühlt.
Ja, Sonnencreme gilt ja oft als bappig und das wird dann nicht so gerne angewendet. Und ganz extrem ist ja die Austrocknung der Haut unter einer oralen Retinoid-Therapie, ne? Da haben die Leute dann oft auch noch sehr trockene Lippen und das ist dann nicht so ganz angenehm. Da ist es schon gut, sowas begleitend zu empfehlen.
Ja, und am Anfang kommt es ja manchmal auch unter der Therapie zuerst zu so einer Erstverschlimmerung. Ich finde, auch das darf man mal ansprechen, damit der Kunde nicht denkt, oh, von dem wird es jetzt schlimmer, das setze ich gleich wieder ab, jetzt ist ja noch schlimmer wie vorher, das nehme ich nicht mehr. Sondern dass man einfach anspricht, in den ersten 2 Wochen kann das sein, dass es erstmal schlimmer wird, aber dann werden sie nach und nach merken, dass es sich legt und besser wird. Das finde ich immer auch einen wichtigen Punkt.
Ja, das stimmt. Sonst sagen die Leute gleich, nee, danke, lass ich. Ja, Sarah, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcast-Zeit und du weißt, was kommt? Dein Aufreger der Woche. Was hat dich geärgert oder gefreut?
Ja, ich durfte diese Woche im Labor eigentlich was ganz Tolles machen. Wir haben immer mal wieder so einen größeren Ansatz Kräutertinktur für einen Kunden, also wirklich so einen schönen 10-Liter Maulaffen, den wir da befüllen. Und ich hatte dann die schöne Aufgabe, das erstmal alles rauszusuchen, habe dann schon festgestellt, dass ich ganz viele von den Teedrogen nicht herkriege und ewig warten muss, bis die irgendwann über Verbund oder aus Nichtlieferfähigkeit dann wieder kommen. Und unter anderem war dann auch das Thema, dass Pfefferminzspiritus nicht mehr lieferbar ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird es von der Firma künftig auch nicht mehr hergestellt. Ich habe dann dort angerufen und mir das erklären lassen. Die Firma hat mir dann relativ großzügig Auskunft gegeben, dass es tatsächlich hier auch noch um ein Nach-Corona-Problem geht, wo jetzt irgendwie arzneilicher Alkohol, der ja nicht versteuert werden muss, nochmal gesondert ausgewertet wird, ob da auch alles richtig läuft. Und die Firmen sagen dann halt, ist mir zu blöd, mache ich einfach gar nicht mehr. Ich hatte dann zum Glück in dem Fall einen Herrn am Telefon, der mit mir gesprochen hat, und ich bin dann da während des Gespräches auf die Idee gekommen, ja, ich schaue einfach mal in unseren alten Arzneibüchern. Und da bin ich dann tatsächlich auf eine alte Rezeptur für Pfefferminzspiritus gestoßen, in so einem uralt Rezepturarzneibuch von unserer Oma, die ja jetzt mittlerweile schon 103 ist. Und habe dann relativ einfach und schnell diesen Pfefferminzspiritus einfach selber hergestellt. Da muss man sich wirklich seine Schätze im Labor gut aufbewahren, weil Google weiß solche Dinge einfach nicht.
Ja, man muss sich zu helfen wissen.
Absolut.
In diesem Sinn wünsche ich dir eine gute Zeit und bis bald wieder beim Rezeptur-Podcast von Das PTA-Magazin. Mach's gut. Ciao.
Liebe Steffi, ich freue mich schon auf deine nächste Einladung. Schaff's gut diese Woche. Tschüss.
Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.